Ich möchte eigentlich mit einem Gebet reinstarten, weil wir wirklich in einer besonderen Stunde leben, also eigentlich in einem besonderen Jahr, nicht nur in einer besonderen Stunde, sondern ein wirklich sehr besonderes Jahr. Und in diesem besonderen Moment, da, wenn wir in die Bibel reinschauen, wo Jesus besondere Momente oder besondere Stunden erlebt hat, und da gibt es diese besondere Stunde, die Jesus im Garten Gethsemane erlebt hat. Das war wahrscheinlich auch mehr als eine Stunde dann. Es war ein ziemlicher Kampf, durch den er durchgegangen ist. Da hat er schon seinen innersten Kreis, in dem Fall seine drei Jünger, mitgenommen und zum Gebet aufgerufen oder sie aufgerufen, mit ihm zu wachen in dieser besonderen Stunde. Und wir wissen, was dann auf Gethsemane kam. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz für diese Menschheit, für jeden Einzelnen von uns gestorben ist, bezahlt hat und auch verstanden ist. Und wir wissen auch, dass oft gerade in dieser besonderen Stunde das eben nicht so einfach ist, aber Gott gerade da zum Gebet aufruft und auch seine übernatürliche Versorgung schenken möchte. Und im Fall von Jesus war das, dass ein Engel kam und ihn gestärkt hat, wo jetzt in dem Fall die Jünger nicht ganz seinem Aufruf gefolgt sind oder nur den Anfang seines Aufrufes geschafft haben, weil sie dann eingeschlafen sind beim Beten. Und das ist auch, das darf auch mal passieren. Aber ich glaube, da wo wir jetzt wieder mit Neuigkeiten versorgt sind vom gestrigen Tag oder den letzten Tagen, was jetzt Corona betrifft, was Lockdown betrifft, was die globale Situation betrifft, ich glaube, es ist so dran zu beten. Es ist so dran zu beten. Und zwar nicht nur gegen diesen Virus und die Entwicklung dieses Viruses, sondern es ist so dran, für unsere Regierungen zu beten. Weil es ist so viel leichter, kritisch zu sein. Und bitte versteht es mich nicht falsch, ich bin nicht der größte Fan von all dem, was gerade passiert. Das ist nicht die Aussage, die ich machen möchte, ist auch nicht das, was Jesus uns sagt in seinem Wort, dass wir Fan sein sollen mit all dem, was so an Entscheidungen getroffen wird. Aber er sagt uns ganz klar, dass wir für die, die über uns gesetzt sind, für die Obrigkeit oder für die Regierung, für die, die wir leben jetzt nicht in einem Königreich, wir sind in einer Demokratie und wir haben einen Bundeskanzler und eine Regierung. Aber es ist so wichtig, für die zu beten. Weil versuch mal, in deren Schuhen zu sein. Und ich glaube, ja, was, oder ich möchte fast die Frage stellen, was wäre, wenn wir mehr beten würden für unsere Regierung und für die, die in Verantwortung sind und auch für unser Gesundheitswesen, anstatt unsere Zeit vielleicht zu verwenden, um die neueste Verschwörungstheorie zu studieren und wiederum auch über Social Media zu verbreiten. Jesus hat uns zum Salz, zum Licht in dieser Welt gemacht. Und die Frage ist, ob du salzig bist, ob du das ergreifst zu dem, wie er dich gesetzt hat und ob du auch glaubst, dass deine Gebete wirklich was verändern können. Und die gute Nachricht, die ich dir sagen möchte heute Vormittag ist, ja, deine Gebete verändern was. Unsere Gebete verändern was. Aber was passiert, wenn sich die Kirche, die Gemeinde Gottes zurückzieht? Zurückzieht in Verschwörungstheorien, zurückzieht in Selbstmitleid, zurückzieht in Hoffnungslosigkeit, wo doch uns die Hoffnung auf Herrlichkeit hingegeben ist in Jesus. Wer, wenn nicht wir? Muss wirklich die Frage der Stunde lauten. Wer, wenn nicht wir, die in den Riss treten und für unser Land beten und für diese Welt beten und bekannt werden als die Christen, die mit ihren Gebeten, die vielleicht von manchen, die das nicht verstehen, belächelt werden, eben gerade durch diese Gebete etwas verändern, etwas bewegen. Und so würde ich voll gern kurz mit euch mit einem Gebet reinstarten. Weil ganz ehrlich, unsere Bundesregierung braucht Gebet, wir brauchen Gebet, die Welt braucht Gebet wie noch nie zuvor. Und es wäre fatal, wenn wir so wie die Jünger diesem Aufruf von Jesus nicht folgen, wo er sagt, kommt, wacht mit mir, betet mit mir, steht ein mit mir in dieser Stunde. Und ich weiß, es schön wäre es, wenn es nur eine Stunde wäre, dieses Jahr verläuft dahin. Und es ist intensiv und anstrengend, aber es ist nicht Zeit zu schlafen. Es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit zu beten und zu glauben, dass das, was wir beten, auch was bewegen kann. Und die, die hier Entscheidungsträger sind in unserem Land, die brauchen unser Gebet. Und da lade ich uns ein, und ich möchte uns das vorlesen auch aus 1. Timotheus, Kapitel 2, jetzt aus der Schlachterübersetzung, ist ein bisschen ein älteres Deutsch. Und es sind echt starke Worte eigentlich, weil es fängt an mit, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige, Bundeskanzler und alle, die in hoher Stellung sind, da wird es jetzt für uns anwendbar, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da ist eine Verbindung zwischen dem, auch wie Entscheidungen getroffen werden auf oberster Ebene in unserem Land und dem, dass wir ein friedliches Leben leben können. Und umso mehr in dieser crazy Zeit, in der wir gerade sind und auch noch seit mehr als einem halben Jahr sind, lädt er uns ein zu beten. Wollen wir das machen? Einfach nochmal kurz aufstehen gemeinsam und wirklich uns eins machen als Wunderwerk Familie und auch glauben, dass da, wo wir uns um ein Anliegen oder in dem Fall um eine Wahrheit, die wir in Gottes Wort vorfinden, eins machen, da passiert was. Da passiert was. Ich bin verstärkt mit Mikro, aber ich lade dich ein, mitzubeten. Was das Zeug hält, durch deinen Mundschutz durch, den du aufhaben sollst. Und hier wirklich, du kannst deine Hände ausstrecken und wirklich ja, die Regierung segnen, aber auch das ganze Land, den ganzen Kontinent in deine Gebete mit einschließen. Und auch all das, was es jetzt wieder bedeutet an Veränderungen, dass wir wirklich aus unserer Identität, aus unserem Ruf heraus handeln und nicht uns aus den Umständen heraus zurückziehen. Und so beten wir, König Jesus, für unser Land. Wir beten für jeden Einzelnen jetzt, der vielleicht auch, weil er Risikogruppe ist, weil er nicht so einen starken Freundeskreis hat und mittlerweile so richtig zurückgedrängt ist ins eigene Zimmer, in die eigene Wohnung. Herr, da, wo sich gerade Depressionen breit machen möchten, da, wo sogar Selbstmordgedanken mehr werden, Herr, da, wo psychische Erkrankungen zunehmen, weil so viel an sozialer Distanz herrscht. Herr, wir beten, dass du kommst mit deiner Hand. Herr, wir beten, dass du mit deiner rettenden Hand jetzt in deiner souveränen Art und Weise wirklich die Wohnzimmer und die Häuser und Wohnungen der Österreicher und Österreicherinnen heimsuchst, Herr. Und dass du da, wo wir uns so viel füttern mit Nachrichten, Herr, dass wir uns füttern mit der guten Nachricht, mit der besten Nachricht. Und Herr, wir beten für unsere Regierung, für unseren Bundeskanzler und alle, die in Verantwortung sind, Herr, dass du übernatürlich göttliche Weisheit schenkst, eben in einer Stunde wie dieser. Herr, dass du den richtigen Umgang schenkst, Herr, dass hier ein Durchbruch passiert und auch eine Gottesfurcht in jedem Einzelnen, der hier in Verantwortung ist, einzieht, Herr. Oh, wir beten um deinen Schutz für unsere Regierung. Herr, wir beten um deinen Schutz für jeden Gesellschaftskreis, der jetzt wieder betroffen ist von den unterschiedlichsten Einschränkungen. Und wir wollen ausrufen, Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, hier in Österreich, hier in Wien, in Jesu Namen. Amen. 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 Denk immer wieder an die Regierung und an die, die da viel Verantwortung tragen. So wichtig. Habt ihr schon mal von einem Influencer gehört? Also ich meine jetzt nicht die saisonale Grippe. Von dem Thema haben wir jetzt schon genug auch wieder gehabt. Ich meine Personen, die vor allem über soziale Kanäle, Facebook, Instagram und so weiter oder generell die Webwelt, YouTube mit inbegriffen, die hier Einfluss ausüben, die hier mit verschiedensten Themen, oft sind das so Themen wie, was habe ich mir da aufgeschrieben, Essen, Musik, Schönheit, Hobbys, Tiere, was auch immer, an Themen oder auch an Werten, ne, die hier eine gewisse Bekanntheit, ich würde sogar sagen eine Berühmtheit erlangt haben und das gebrauchen, um Follower, also Nachfolger zu kreieren, die zumindest ein Like geben. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder, der so einem Influencer folgt, dann auch all den Ideen oder all den Inhalten, die so ein Influencer vermittelt, folgt. Aber so ein Influencer, ja, der kann sogar Geld verdienen. Stell dir vor, du kannst mit YouTube Geld verdienen. Also jetzt habe ich vielleicht den einen oder anderen von euch auf eine Idee gebracht, dass du da ja vielleicht auch jetzt die Zeit des Lockdowns so nützen könntest. Aber ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern um Einfluss auszuüben. Aber irgendwo ein bisschen, immer wieder, wo ich in Gesprächen bin oder immer wieder merke ich, so ein bisschen träumt ja jeder davon auch durchaus mal, so ein Influencer zu sein. Ist doch was Schönes, wenn ich was poste auf Facebook, Instagram und Co. und dann viele das liken, viele unsere Predigten anhören von unserem YouTube-Kanal. Aber ja, das Spannende ist, gibt es in der Bibel auch Influencer? Also Facebook und Instagram wirst du nicht finden in der Bibel, also nicht in meiner Bibel. Ich hoffe, weiß ich was, ja, wenn du es findest in deiner Bibel, dann können wir reden und Bibel austauschen oder dir eine neue Bibel geben. Aber die spannende Antwort ist ja, es gab wirklich Männer und Frauen, die Einfluss ausgeübt haben. Weil am Ende des Tages ist es immer eine Frage dessen, ob ich beeinflusst werde oder ob ich Einfluss ausübe. Und es ist nicht falsch, beeinflusst zu werden. Es ist nicht falsch, sich zu informieren. Es ist nicht falsch, auf Social Media zu sein. Aber die Frage ist, ob du selber erkannt hast, dass Gott dich eigentlich auch dazu berufen hat, ein Influencer zu sein. Und vielleicht ist das sogar auf YouTube. Mit Werten, mit Inhalten, die echt eine bedeutsame Veränderung bedeuten können für die Menschen um dich herum. Aber vielleicht schenkt dir Gott auch eine ganz andere Idee. Aber den Influencer, den wir uns heute anschauen möchten, der heißt Daniel. Heißt irgendjemand hier Daniel in dem Raum? Es ist dein Tag. Ne? Wir schauen uns heute den Propheten Daniel an, weil sein Lebenslauf, ja, die Stunde, in der er gelebt hat, und das war nicht nur eine Stunde, das waren mehrere Jahre, das waren zig Jahre, die er gelebt hat, diese Zeit weist Parallelen auf zu der Zeit, in der wir leben. Um ehrlich zu sein, wenn ich die Menschheitsgeschichte ansehe, gab es immer wieder Parallelen, die, wenn wir das Buch Daniel von A bis Z lesen, die wir wiederfinden können. Und Daniel war dieser Influencer, diese besondere Person, die keinen einfachen Start hatte, um ehrlich zu sein. Obwohl er aus königlichem Geschlecht abgestammt ist oder wahrscheinlich abgestammt ist, war er unter einer Führung oder unter einem König des damaligen Königreiches in Israel, der ja untreu war. Und diese Untreue hat letztlich dazu geführt, also die Untreue dieses Königs, dass Daniel, aber auch alle anderen verschleppt worden sind. Verschleppt worden sind von den Babyloniern um 600 vor Christus herum. Und so landet dieser Daniel und im Alter von 15 bis 20 Jahren, man kann es nur so eingrenzen, also als Teenager, als späterer Teenager, landet er da verschleppt in Babel oder Babylon und mit dabei hat er drei Freunde, den Sadrach, Mesach und Abednego, das sind schon die neuen Namen von denen, und so sind sie zu viert aufgrund ihres Aussehens, also die müssen gut ausgeschaut haben, aber auch aufgrund ihrer besonderen Weisheit, ihrer Teenager-Weisheit, weil die waren alle sehr jung unterwegs, hat sie der König, der Herrscher, auserkoren, am königlichen Hof zu dienen. Und es folgen Jahre der Ausbildung, 3 Jahre, und immer wieder auch Gegebenheiten, wo Daniel geprüft wird oder er vor einer Weggabelung steht, ob er diesen Glauben, diese Wurzeln, diese Identität, die er eigentlich vorher hatte in Israel, in Jerusalem, ob er dem treu bleibt oder ob er es vermischt oder sprich einen Kompromiss eingeht. Und so kommt es, dass sogar dort, wo seine Treue dazu führt, dass er in so allerlei Bedrängnis kommt, da gibt es die Löwengrube, das kennt man vielleicht, wenn man im Kinderland schon mal mit dabei war oder aus einer anderen Predigt. Und es war nicht immer easy, aber Gott hat sich als treu erwiesen. Und jedes Mal neu, wenn er in Bedrängnis war, hat es eigentlich dazu geführt, dass der Daniel an Einfluss zunahm, an Autorität und an Ehre zunahm. Ja, Daniel, er war eben nicht nur ein gut aussehender, weiser Teenager, er hat sich hinentwickelt zu einem Propheten, zu einem Seher, zu jemandem, den am Ende sogar der König eingesetzt hat, um all die Weisen, all die Traumdeuter der damaligen Zeit zu überblicken, um drüber gestellt zu sein über die. Unglaublich viel an Einfluss, den er da bekommen hat über die Jahre. Aber nichtsdestotrotz war das nicht einfach für ihn. Das war kein einfaches Reich, in dem er gedient hat. Das waren grausame Könige, das waren grausame Methoden. Ne? Das war nicht so eine vielleicht Demokratie, wie wir sie erleben. Das war brutal. Und ich glaube, mehrmals stand der Daniel an dieser Weggabelung, ob Babylon oder Babel ihn beeinflussen sollen oder ob er Babel beeinflusst. Und er hat sich für Letzteres entschieden. Er hat sich entschieden, wie so ein Reich Gottes Influencer zu sein. Und ich möchte fünf Dinge ableiten oder aussagen heute Vormittag, die uns ermutigen sollen, in den Fußstapfen von Daniel zu gehen, wo auch wir in keiner einfachen Zeit leben, wo auch wir vor Herausforderungen sogar gestellt sind, was unsere Ausübung unseres Glaubens betrifft. Und ich glaube, wir können sehr viel vom Daniel lernen. Genau, danke für die Slides im Hintergrund. Der erste Punkt, anstatt Kompromisse einzugehen, bleibt Daniel seinen Werten treu. Und Werte, das sind so festgesetzte oder angenommene Überzeugungen, die du trägst, die eine Gruppe von Menschen trägt, die wir tragen. Wir haben Werte als Christen, Werte, die wir von Jesus gelernt haben. Und wo, wenn du vor einer Entscheidung stehst, du nicht groß überlegen musst normalerweise, wie du entscheiden sollst, weil da wie so eine Programmierung in deinem Herzen stattgefunden hat, das sind eigentlich meine Werte, meine Glaubensüberzeugungen. Und ich stehe vor der Situation XY und ich handle so. Und je besser du deine Werte kennst, desto leichter fällt es dir zu handeln in einer gegebenen Situation. Und der Daniel, der wusste, wer er ist, obwohl er in eine neue Kultur kam, eine neue Sprache kam, ein neues Land hineinkam, wo es nicht den einen Gott gab, sondern mehrere Götter gab und wo es sogar, und so hat sich dann auch seine Geschichte entwickelt, der sicherere Weg war, die anderen Götter anzubeten, als diesen einen Gott treu zu bleiben. Und da kam es eben so, dass in dieser Ausbildungszeit von Daniel es dem König wichtig wurde, dass seine Auszubildenden auch gut gesättigt sind, dass sie vom Wein und vom Fleisch des Hofes trinken oder des Königreiches trinken. Und für Daniel war klar, no way, sicher nicht. Ich bin Vegetarier, oder zumindest erscheint das so in der Bibelstelle. Ich weiß nicht, ob man daraus biblisch vegetarisch sein oder vegan sein ableiten kann, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Und wenn du Vegetarier bist, dann ja, kannst du dein Herz streicheln. Nein. Auf jeden Fall hat er gesagt, nein, hey, wir machen das nicht. Wir essen Gemüse. Und wir werden genauso stark sein wie die, die Fleisch essen und Wein trinken. Und diese anderen Hofbeamten willigen ein, zwar ein bisschen mit eingezogenem Kopf, oh, was wird passieren, wenn der König da drauf kommt, dass eigentlich der Befehl des Königs nicht ausgeführt wird. Und es kommt so, dass sie tatsächlich nicht nur gleich stark waren, sondern viel besser aussahen, viel gesünder aussahen, viel, viel stärker dastanden. Aber es war so eine erste Weggabelung, wo Daniel sich auch hätte entscheiden können, einen Kompromiss einzugehen und seine Werte über Bord zu werfen. Aber dann gibt es noch eine andere Situation, wo ein eigentlich eigenartiger Erlass des Königs verkündet wird, nämlich, dass da ein Monat jetzt da dürfen keine Gebete an andere Götter ausgerichtet werden. Da darf nur der eine oder diese Serie an Göttern, an die man damals geglaubt hat, angebetet werden oder beziehungsweise er als Herrscher angebetet werden, weil er sich dann auch später nicht nur ein Standbild, aber einfach anbeten hat lassen. Und Daniel hat sich gedacht, na, mache ich nicht. Ich, das ist mein Wert, das ist meine Überzeugung. Ich bete jeden Tag. Ich lasse mir das nicht nehmen, ich lasse mir das nicht verbieten. Und er macht es auf seine Art nach Jerusalem hin ausgerichtet, am Balkon oder halt jedenfalls sichtbar für die anderen, dass der eben gebetet hat. Und es kommt dazu, dass er in die Löwengrube geworfen wird als Konsequenz der Strafe, obwohl der König das gar nicht dann wollte. Das hat ihn dann eher geärgert, weil er mittlerweile schon in Beziehung mit Daniel war und schon erkannt hat, was für ein Mann eigentlich Daniel ist. Und in dieser Löwengrube passiert dem Daniel nichts. Es ist wie so Engel, die den Löwen den Mund, die Mäuler zuhalten. Und Daniel wird herausgerettet und steigt auf. Es ist nicht nur so, dass er es überlebt durch Gottes Versorgung. Daniel steigt auf. Und das ist auch so etwas, was passieren kann, dass wenn du für deine Werte einstehst, dann kann es sein, dass du wie der Blöde dastehst kurz mal. Wenn du ehrlich bist, kann es sein, dass du im Vergleich zu jemandem, zu deinem Arbeitskollegen oder jemandem in deiner Schulklasse, der auch schummelt oder dabei ist zu schummeln oder an der Uni, dass du kurz mal wieder blöde dastehst. Aber Gott lässt sich nicht lumpen, wenn wir diesen Werten, die wir verinnerlicht haben, treu bleiben. Und ich weiß nicht, was für Werte du speziell in deinem Herzen trägst. Oder wo auch die Versuchung ist, jetzt in einer Zeit wie dieser Kompromisse einzugehen. Oder wo du getestet wirst in deinen Werten. Es gibt so Dinge wie Treue. Das ist ein Wert, treu zu sein. Und wo wird das getestet? Naja, da, wo keiner zusieht. Wie treu handelst du, wenn keiner dabei zusieht? Oder Wertschätzung. Du sagst von dir, das ist voll ein Wert, den ich in mir trage. Ich bin wertschätzend, ich rede gut, ich ermutige Leute. Aber wo könnte die Versuchung sein in puncto Wertschätzung? Naja, wie sprichst du über Personen, die gerade nicht anwesend sind und gerade nicht dir zuhören können? Oder eben Ehrlichkeit. Wo ist da vielleicht dein Test versteckt oder unser Test versteckt? Naja, wie reagierst du, wenn dir bei der Kasse zu viel Wechselgeld gegeben worden ist? Was machst du? Denkst du dir, ja super, weil immer wieder mal wird mir zu viel verrechnet, jetzt nehme ich mir das halt, irgendwie gleicht sich das ja aus, oder? Die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Oder machst du darauf aufmerksam und sagst, hey, du eigentlich sind mir da gerade, du hast mir 5 Euro zu viel in die Hand gedrückt. Ich bin ehrlich, das ist mein Wert. Ich brauche da nicht groß überlegen. Aber Daniel, er wusste, was ihm wert ist, was ihm wertvoll ist. Und das, was uns wertvoll ist, das beschützen wir. Da gehen wir keine Kompromisse ein. Und das können wir von Daniel lernen. Aber das Zweite, was wir von Daniel lernen können, ist, anstatt der Vergangenheit nachzutrauern, schafft Daniel eine neue Gegenwart. Und wir müssen uns das vorstellen. Daniel mit seinem Volk wird weggeführt, eigentlich in Gefangenschaft genommen. Und der Ort, wirklich der Ort ihrer Anbetung, zerstört, geschädigt, nicht mehr zugänglich. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache, eine fremde Kultur, andere Götter. Aber Daniel, er hat in seinem Herzen erkannt, dass es bei Anbetung zwar damals um den Ort auch ging, um den Tempel, um die Liturgie, die Rituale, sage ich mal, die Vorschriften, die Reinigungsvorschriften. Aber er musste sich anpassen und er hat erkannt, eigentlich geht es bei Anbetung um das Herz, es geht um den Anbeter. Und das heißt, ich bin zwar jetzt in einem anderen Land, in einer anderen Ausgangslage, als ich vorher war, aber ich nütze diese Situation, um eine neue Gegenwart zu schaffen. Und ich werde ganz neu zum Anbeter, auch wenn ich physisch gerade nicht in Jerusalem sein kann. Auch wenn ich den Tempeldienst, so wie er in gewohnter Weise stattgefunden hatte, nicht mehr erleben kann. Ich mache meine neue Gegenwart zu einer neuen Zukunft. Und ich verbinde mich mit dem Herz Gottes. Und Daniel ist bekannt geworden für sein Herz des Gebetes, für sein Herz der Anbetung. Aber auch jetzt, wir leben in einer Zeit, wo durch den Coronavirus so einiges durchgewürfelt worden ist. Und da ist der Mund-Nasen-Schutz beim Lobpreis machen vielleicht noch das Geringste oder mittlerweile das, an was wir uns gewöhnt haben. Und wir stehen schon wieder vor Einschränkungen. Und könnten, so wie Daniel damals, uns denken, Mann, der Tempel ist nicht da, so wie er vorher da war. Ich kann nicht so anbeten, wie ich vorher anbeten konnte. Ich muss mich irgendwie adaptieren. Und wir könnten dem nachtrauern, wie es mal war. Oder wir könnten hergehen und sagen, wow, was sind neue Wege, die wir gehen können? Was sind deine neuen Wege, die du gerade gehen kannst, wo dir ein Monat oder uns ein Monat bevorsteht, wo wir wieder mit Einschränkungen leben werden. Was sind neue Wege, dass du über deine Kanäle, die du hast, WhatsApp und Co., die gute Nachricht weitergibst? Was sind deine Kanäle aufzutanken, Gott anzubeten, auch wenn du jetzt gerade nicht in der großen Runde dich treffen kannst oder eine Gartenparty machen kannst? Oder einen großen Tafelschmaus veranstalten kannst. Was sind deine Wege, um nicht in der Vergangenheit stecken zu bleiben? Und ich, Ich wünsche mir so wie ihr, dass wir wieder in eine Normalität kommen. Ich glaube, das wünschen uns alle. Aber es ist so leicht, dort stecken zu bleiben, anstatt zu erkennen, dass es an erster Linie um unser Herz geht, um unsere Beziehung mit Gott. Und dass es eben auch eine Chance ist gerade, umso mehr über auch Social Media eigentlich Jesus bekannt zu machen. Ihn zu teilen, anstatt die neueste Verschwörungstheorie zu teilen. Sorry, ich muss mich ein bisschen da einstimmen auf diese Verschwörungstheorien, weil es einfach nicht aufhört. Und ich bin nicht der euch da jetzt sagen kann, welche stimmt oder wo mehr Wahrheit dabei ist, weil ich mich nicht damit beschäftige. Ich glaube, dass das Gebot der Stunde ist, sich mit seinem Wort zu beschäftigen und sich im Gebet eins zu machen mit dem Herz des Vaters. Und da können wir eben von Daniel sehr viel lernen. So, ich versuche weiterzugehen. Dritter Punkt, eigentlich ein bisschen ähnlich zum zweiten Punkt. Anstatt sich zurückzuziehen, interagiert Daniel mit seiner Welt. Und ich weiß, jetzt gerade müssen wir uns sprichwörtlich zurückziehen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht interagieren können mit unserer Welt. Aber auch Daniel war dazu verleitet, denke ich mir mal, hier ist, ja, sich zurückzuziehen, zu sagen, oder zumindest nur 50% seiner Begeisterung und seiner Kraft zu investieren in einem Reich, das nicht seines war. Babylon, dieser König, dieser Herrscher, grausam. Aber er hat sich voll und ganz investiert, er hat voll und ganz gedient. Er hat sich auf eine neue Sprache eingelassen, er hat sich auf eine neue Kultur eingelassen, er hat sich auf einen neuen Ort eingelassen. Ja, sogar einen neuen Ort der Beziehungen eingelassen, wo er gedient hat, wo er über Menschen gesetzt war. Er ist nicht in die Reserve gegangen, Daniel ist eigentlich in die Offensive gegangen. Und ich glaube, so ist es das Gebot der Stunde, dass auch wenn wir jetzt ja im Prinzip davor stehen, noch mehr uns zu Hause aufzuhalten oder mit Homeoffice aufzuhalten, dass wir nicht deshalb mit unserem Glauben leise werden, dass wir nicht deshalb mit dem leise werden, was Gott uns anvertraut hat, sondern dass wir eben neue Wege gehen und so mit der Welt interagieren, uns nicht verstecken, uns nicht in Angst verbergen, sondern mutig, eigentlich umso mutiger sind als je zuvor. Und da gibt es mit den Online-Kanälen genügend Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Vierter Punkt, ein sehr herausfordernder Punkt meiner Meinung nach. Anstatt gegen den König Babyloniens zu rebellieren, dient Daniel ihm. Versucht es mal sickern zu lassen. Das war kein netter König, das war kein gutes Königreich. Und Daniel hat gedient. Er hat sich entschieden, Salz und Licht zu sein. Und er hat so dazu geführt, dass Träume, die der König hatte, dass er der war, der sie deuten konnte. Wow. Und nicht nur deuten konnte, sondern auch dadurch sogar zu mehr Einfluss kam, zu mehr Verantwortung kam. Er hat sogar dazu geführt, dass einer dieser Könige eine Art Umkehr erlebt hat. Ich meine, zuerst nicht, zuerst ging es dem König ziemlich schlecht. Er wurde wie ein Tier und kam dann aber zur Einsicht. Wow, was für eine Rolle, die Daniel eingenommen hat. Aber all das hätte er nicht erlebt, hätte er sich entschieden zu sagen, hey, eigentlich entspricht diesem Königreich Babylonien so fast gar nichts dem, was dem Königreich Israels entspricht. Schon gar nicht von den Werten, schon gar nicht von den Göttern her, weil wir nur an einen Gott glauben. Aber er hat die Chance erkannt, dass Gott ihn gebrauchen möchte. Und ich weiß nicht, in welchem Umfeld du dienst oder arbeitest oder zur Schule gehst oder studierst. Aber vielleicht sagst du, Ist das nicht so schlimm, wie einer dieser Könige von Babylonien? Oder vielleicht sagst du doch zu mir, wenn du meinen Chef kennenlernen würdest, da sind einige Parallelen wieder zu finden, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Ermutigung, die wir von Daniel hier hören können, lernen können, ist die, dass dort, wo wir gesetzt sind, wir nicht gesetzt sind, um zu herrschen oder dagegen zu sein, sondern zu dienen als Kinder Gottes. Und dabei auch den Mut zu haben, dass wenn eine Situation übernatürliches Eingreifen Gottes erfordert, und so war es auch, hätte der Daniel die Träume nicht gedeutet, dann wäre es also mal seinen Freunden schlecht gegangen, aber auch den anderen Weisen schlecht gegangen, weil der König in seiner Rage eigentlich alle umbringen wollte. Du kannst zum Lebensretter werden. Nicht nur für Menschen, sondern auch für dein Unternehmen sogar, weil Gott zu dir reden kann für den Ort, an den du gesetzt bist. Die Frage ist, wie interagierst du mit deinem Lehrer, mit deinen Uniprofessoren, mit deinen Chefs, mit deinen Eltern? Von Daniel lernen wir, dass Dienen eigentlich die Sprache ist der Kinder des Königreiches Gottes. Ich bin schon am Landen mit dem fünften Punkt. Anstatt die Hoffnung aufzugeben, und da hätte es genügend Gründe gegeben, die Hoffnung aufzugeben, bringt Daniel Licht in wirklich die äußerste Finsternis. Und der Daniel, er bleibt treu. Treue ist eigentlich eines der Wörter, das groß aufleuchtet, wenn wir das ganze Buch von Daniel lesen. Daniel bleibt treu, obwohl er, ihr habt es gehört, von Anfang an Möglichkeiten gehabt hätte, angefangen von seiner Ernährung, ihm war das einfach wichtig, den Juden war das wichtig, hin zur Treue, ob er jetzt Gott anbeten soll, öffentlich oder nicht, hin zu vielen anderen Situationen, blieb er treu. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, warum konnte Daniel so positiv bleiben? Wo er eigentlich wusste, wir sind in Gefangenschaft und das wird auch nicht so schnell zu Ende sein. Und unter diesem König zu leben, war auch nicht sehr lustig. Das war einschränkend, das war ausbeutend. Und doch blieb Daniel treu und doch blieb Daniel hoffnungsvoll. Und doch blieb Daniel nach vorne gerichtet mit seinem Blick und hat das, was er in der Ferne sah, in seine Gegenwart gebracht. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum er so treu bleiben konnte. Und ein Grund ist eigentlich ein Traum, den er gleich zu Beginn seines Dienstes am königlichen Hof auslegen durfte. Und es ist der Traum vom großen Standbild der verschiedenen Weltreiche, die noch folgen sollten auf das babylonische Weltreich. Das ist ein Grund, den ich gleich noch weiter erklären werde. Der zweite Grund ist, glaube ich, auch sein, ich weiß nicht, wie sehr er befreundet war mit Hesekiel, aber sie haben im selben Land und demselben Gott gedient. Und wenn wir Hesekiel lesen, was der so empfangen hat von Gott, dann ist es auch ein sehr spannender Blick in die Zukunft. In das, was auch für uns noch kommt, was aber auch schon gekommen ist durch Jesus Christus. Und so hat Daniel, oder so interpretiert Daniel diesen Traum von der Menschenstatue. Angefangen vom babylonischen Reich, in der Kopf aus Gold, die Brust und Arme aus Silber. Und dann ging es so weiter und es hat sich echt alles dann auch erfüllt. Sehr spannend. Die Beine aus Eisen, das Römische Reich, dann die Füße aus Eisen, wo Römische Reich in geteiltem Zustand existiert hat. Und dann Jesus, der kommt und der dieser Stein herausgelöst aus einem Felsen oder Berg ist oder das darstellt. Und der kommt und eben diese Füße, die aus Eisen und Ton sind, zerschmettert. Und aber nicht gekommen ist, um ein politisches Reich aufzurichten. Das wollten viele mit ihm machen. Ihn so regelrecht missbrauchen als König, der jetzt mit Armeegewalt hier sein Reich etabliert. Nein, er kam, um ein geistliches Reich zu starten. Ein geistliches Reich, ein Königreich Gottes. Eine Herrschaft, ein Einfluss, ein Einflussbereich des Himmels, den wir sogar beten, wenn wir das Gebet von Jesus beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus kam und brachte dieses Reich. Und seit Jesus wartet dieses Reich auf eine Vollendung hin, auch auf ein Ende hin, wo dann wirklich sein Reich komplett herangebrochen sein wird. Und wo genau das in Erfüllung gehen wird, wovon wir lesen, dass jede Träne abgewischt werden wird. Das ist noch nicht ganz der Fall. So sehr wir Trost schon hier erleben dürfen. Kommt eine Zeit, wo es nicht mehr Tränen geben wird. Wo es Schmerz nicht mehr geben wird. Und es ist dieser Blick, den Daniel hatte. Oder bereits hatte, muss ich sagen, weil er es ja noch gar nicht erkannte, Jesus in dem Sinne noch nicht, wie wir ihn kennenlernen durften. Und er sah dorthin und er war ermutigt, weil er wusste, auch wenn meine Umstände herausfordernd sind, ich bin da, um was zu verändern. Ich bin da, um aus der Beziehung mit meinem Gott heraus meinen Werten treu zu bleiben. Ich bin da, um eine neue Gegenwart zu schaffen. Ich bin da, um mit meiner Welt zu interagieren, mich nicht zurückzuziehen. Ich bin da, zu dienen. Und ich bin da, um genau dort, wo es am dunkelsten gerade ist, Licht zu bringen. Und dafür sind auch wir da. Dieses Reich Gottes, das kommt, das, wo Jesus es geistlich spricht, schon da ist, wo er sagt, da, wo ich mit dem Finger Gottes einen Dämonen austreibe, da ist das Reich Gottes gekommen. Und das sagt er, um auch diese Verbindung herzustellen zwischen diesem Wort, diesem Konzept des Reiches Gottes, aber vor allem auch der Auswirkung des Reiches Gottes, weil es ist nicht nur ein Konzept, ein schöner Ort, ein besserer Ort, es hat eine Auswirkung. Wo das Reich Gottes sichtbar wird, wird eben was sichtbar. Wo Krankheit mit dem Reich Gottes zusammentrifft, da passiert was. Wo ein Mensch, der gebunden ist, das wäre jetzt das Beispiel eigentlich von Jesus mit dem Dämonen, den er austreibt, und diese Gebundenheit in Freiheit führt, da ist das Reich Gottes gekommen. Und wir sind gesetzt, dass seine Kinder dieses Reich Gottes in unserem Alltag zu bringen, an unserem Arbeitsplatz zu bringen, ja, derzeit besonders auch über Social Media zu bringen oder über WhatsApp oder über Nachrichten, was auch immer, wie du deinen Leuten schreibst. Aber bitte versteck dich nicht. Ich weiß, wir müssen uns gerade verstecken, physisch verstecken. Aber versteck dich nicht mit deinem Glauben, sondern steh auf. Steh auf und werde Licht, so wie wir es in Jesaja lesen dürfen. Mach dich auf. Wunderwerk. Mach dich auf. Hey, ihr Lieben, ich möchte einfach mit Gebet abschließen, so wie ich eigentlich begonnen habe. Das ist eine gute Art, abzuschließen. Und ich habe da zwei, drei Eindrücke, die ich uns zusprechen möchte. Und ich lade euch ein, da nochmal aufzustehen und in dieser Empfangshaltung zu sein. Weil Jesus spricht sehr klar darüber, wie das Reich Gottes zu empfangen ist. Es ist im Geist zu empfangen, in deinem Herzen, indem du dich mit Glauben verbindest, indem du dich mit seinen Worten mit Glauben verbindest. Aber er wählt sogar eine besondere Gruppe an Menschen, um zu illustrieren, wie das Reich Gottes oder mit welchem Zugang das Reich Gottes zu empfangen ist. Und ich finde es schön, dass wir heute Kinder da hatten, weil er nennt die Kinder. Und er sagt, da wo die Jünger irritiert sind darüber, dass Jesus die Kinder so willkommen heißt, da rügt er sie und sagt, hey, die Kinder sind euch ein Beispiel, wie das Reich Gottes zu empfangen ist. Der kindliche Glaube ist euch ein Beispiel. Und Kinder, wer Kinder hat, wer Kinder kennt, wer mit Kindern unterwegs ist, weiß das. Wie ungetrübt und ungefärbt und ohne Zweifeln, ohne großen Hinterfragen sie annehmen können. Und ich weiß, das sagt übrigens Jesus auch, da ist auch eine Gefahr darin, ein Kind zu verführen. Und er spricht auch sehr stark darüber. Aber es ist auch eine unglaubliche Chance, dass ein Kind empfängt und dass wir von den Kindern lernen zu empfangen und unsere Skepsis ablegen. Und ich sage nicht, dass wir nicht nachdenkend sein sollen. Im Gegenteil, die Bibel ruft uns dazu auf, das Gute zu prüfen oder Wahrheiten zu prüfen und das Gute zu behalten. Ne? Aber es ist nicht mit dem Kopf, mit dem wir glauben, es ist mit dem Herzen, mit dem wir glauben. Und wenn in deinem Herzen Enttäuschungen sind und Verletzungen sind, dann kannst du in deinem Kopf die Wahrheiten Gottes bejahen, aber dir trotzdem schwer tun, sie in deinem Herzen zu glauben. Und wenn in deinem Herzen Angst ist, kannst du es in deinem Kopf versuchen zu leugnen und zu negieren, aber da ist Angst. Und Jesus möchte dich freimachen von dieser Angst. Weil er uns dazu berufen hat, nicht aus Angst heraus zu leben, sondern aus Glauben heraus zu leben. Nicht nur am Sonntagvormittag. Er sagt, dass eigentlich in allem unser Glaube uns vorangehen soll. In allem unser kindliches Vertrauen. Vielleicht machen wir kurz die Augen zu und gehen in diese Empfangshaltung. Und wo auch immer du gerade kämpfst, auch mental kämpfst oder in deinem Herzen kämpfst, weil du ja auch über die Nachrichten, über die Art der Nachrichten, mit denen du konfrontiert bist, sich da Angst in deinem Herzen eingenistet hat. Ich möchte dich einladen, dass wenn da Angst ist, wenn da Sorge ist, dass du es vor deinem Jesus jetzt bekennst, dass du dich davon los sagst, weil es ist nicht seine Idee für dein Leben, aus Angst heraus zu leben, aus Angst heraus Entscheidungen zu treffen, aus Angst heraus deinem Umfeld zu begegnen. Sag dich los davon. Ich empfand auch im Vorfeld echt, dass hier ein oder mehrere Personen sind, wo eine Belastung drauf ist auf deinem Leben, eine dämonische Belastung, wo du vielleicht sogar die letzte Nacht oder die letzten Nächte entweder nicht schlafen konntest oder auch untertags Gedanken des Todes, Gedanken der Negativität, Gedanken, die sogar Mordgedanken sein können, über dich kommen und du dich fragst, hey, entspringt das aus meinem Herzen, warum ist das so? Oh, ich möchte für dich beten, dass du da, wo du jetzt auch, und das möchte ich echt beten, dass du die Tür erkennst in deinem Leben, wo so ein Einfluss in dein Leben kam. Und dass du diese Tür zuschmeißt, dass du dich lossagst davon und dass du Jesus einlädst, dich frei zu machen und frei zu bleiben und dass er dich erfüllt und dass von heute an diese dämonische Belastung keinen Raum mehr hat, weil die Tür geschlossen ist in deinem Leben. Und er lädt dich aber ein, dass du mit deinem Mund das bekennst, dass du das, was er dir jetzt identifiziert und aufzeigt, dass du es benennst und sagst, Jesus, ich löse mich davon. Und wenn das in deiner Vergangenheit etwas war, wo du dich mit Esoterik beschäftigt hast, mit, ich weiß es nicht, mit, ob es jetzt Tischlerrücken ist, ob es jetzt da auch Filme sind, die du dir angeschaut hast, wo du wusstest eigentlich, das ist Schrott, diese Filme. Es ist Müll. Und du merkst, da ist aber eine Tür aufgegangen. Dann sag dich los davon jetzt, von dem, wo du eine Tür aufgemacht hast. Ich weiß nicht, was deine Tür ist. Oder was die Tür ist, wo in deinen Stammbaum hinein dämonischer Einfluss hineinkam. Aber du kannst dich davon lossagen. Du kannst frei sein davon. Die Wahrheit ist eigentlich, Jesus hat alles gemacht, damit du frei sein kannst. Halleluja. Jesus. Bleiben wir noch kurz mit geschlossenen Augen. Das Zweite, was ich in meiner Vorbereitungszeit empfand, war, da sind Leute da und du hast ein Geheimnis. Du hast ein Geheimnis, das du mit dir trägst. Und allein nur darüber nachzudenken, du denkst gar nicht so gern an das Geheimnis. Du handelst gemäß dem und es ist dein Geheimnis. Ich weiß nicht, was es ist. Aber du denkst dir, boah, nur der Gedanke, das auszusprechen vor jemandem, erfüllt mich mit Scham, erfüllt mich mit Angst, erfüllt mich mit Entblößung. Und du wirst nicht frei in diesem Bereich. Und es kann ein sexueller Bereich sein, wo du ein Geheimnis hast. Es kann aber auch ein anderer Bereich sein, wo du ein Geheimnis hast. Für Gott ist es kein Geheimnis, aber es ist dein Geheimnis. Und der Gedanke, es zu teilen mit jemandem, ist für dich ein No-Go. Und ich empfand das ist ein bisschen eine Ermahnung, die ich dir sagen möchte. Ich empfand, dass dieses Geheimnis wird sichtbar werden. Die Frage ist, ob du es sichtbar machst oder ob Gott es sichtbar machen wird. Und es ist viel besser, wenn du es sichtbar machst. Es ist viel besser, wenn du anfängst, darüber zu reden. Und vielleicht sagst du, aber ich kann nicht darüber reden, weil die Menschen um mich herum werden mich ausgrenzen. Sie werden mich ablehnen. Aber bitte, mach nicht von den Menschen um dich herum abhängig, ob du mit einem Geheimnis, mit einer Bindung herumläufst oder ob du eigentlich die Chance hast, frei zu werden, indem du es aussprichst, indem du dich öffnest. Aber weil Gott so gut ist, wird er dieses Geheimnis ans Licht bringen. Er wird es ans Licht bringen. Und es wird dir zum Besten dienen. Aber der viel bessere Weg ist, wenn du anfängst, dich einer Vertrauensperson zu öffnen. Wenn du sagst, das ist in meinem Leben los. Ich schäme mich eigentlich dafür. Aber du es aussprichst und so den ersten und eigentlich wichtigsten Schritt machst hin zur Freiheit. Aber öffne dich. Behalte Geheimnisse nicht für dich. Weil sie höhlen dich aus. Sie höhlen dich aus. Sie höhlen deine Familie, deine Ehe aus. Sie machen kaputt. Und so beten wir, König Jesus, dass du jetzt kommst und dass du sprichst, so wie nur du sprechen kannst. Herr, dass du jedes einzelne Herz von uns ergreifst. Ergreifst mit Wahrheit. Ergreifst mit Reinheit. Oh Herr, wir wollen so rein sein, wie ein Daniel seine Reinheit gelebt hat. Und Herr, überall, wo Geheimnisse sind, Herr, wir wollen uns öffnen vor dir, weil wir wissen, dein Gnadenthron ist offen. Du lehnst uns nicht ab. Du beschämst uns nicht. Du heißt uns willkommen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass überall da, wo dämonische Belastungen sind, Herr, dass wir uns davon lossagen können in Jesu Namen. Und dass du mit deiner Fülle kommst, dass du mit deiner Identität kommst und dass wir nicht die sind, die mit den Stöckchen des Teufels schikaniert werden, sondern dass wir die sind, die mutig in die Finsternis hineingehen, um das Licht der Welt zu bringen. Und so bete ich, Heiliger Geist, jetzt, dass du gemäß deinem Wort, wo es heißt, uns ist nicht ein Geist der Angst gegeben, das ist nicht ein Anteil, den du uns gegeben hast, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt in unseren Herzen das wirksam machst, diese Kraft deines Reiches, diese Liebe deines Reiches und diese Besonnenheit deines Reiches, dass auch wenn wir jetzt wieder in Veränderungen gehen in unserem Land, dass wir aufstehen, dass wir aufstehen wie noch nie zuvor, und dass wir all das ergreifen, was du für uns vorbereitet hast. Amen.